Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Zollcast Folge 96. Permafrostböden. Wir sind ja mittlerweile alle recht firm darin, die Auswirkungen des globalen Klimawandels zu begreifen. Das gilt natürlich nur für diejenigen, die keine Leugnungsagenda fahren und irgendwelche Plurf-Argumente wie eine Standard vor sich hertragen. Der Permafrost ist in den Klimawandelfolgen ein häufig genannter Begriff und deswegen wollen wir uns in dieser Folge die Permafrostböden einmal etwas genauer anschauen. Ihr wisst möglicherweise, dass tauende Permafrostböden als eine mehr oder weniger gehaltvolle Quelle atmosphärischen Kohlenstoffs gesehen werden. Über die Menge des frei werdenden Kohlenstoffs gibt es zum jetzigen Zeitpunkt unterschiedliche Abschätzungen. Es gibt aber keinen Zweifel daran, dass Permafrostböden in den gängigen Klimawandelszenarien eine potente Kohlenstoffquelle sein werden. Was ist nun aber ein Permafrostboden und wo kommt er vor? Permafrostböden sind per Definitionem Böden, die mindestens 2 Jahre in Folge gefroren sind, also in den gefrorenen Bereichen eine Temperatur von weniger als 0 Grad Celsius aufweisen. Permafrostböden kommen auf ca. 1/4 der eisfreien Landoberfläche der Erde vor, konzentrieren sich aber zum großen Teil auf Sibirien im Norden Russlands und den Norden Kanadas. Auch auf Grönland, im skandinavischen Gebirge, im Himalaya, den Alpen und einigen anderen Hochgebirgen sind Permafrostböden zu finden. Halt überall dort, wo es über einen ausreichend langen Zeitraum des Jahres ausreichend kalt ist. Ich habe euch ja in diversen Folgen bereits erklärt, auf welchen Wegen organischer Kohlenstoff in Böden eingetragen wird und dass daran üblicherweise Pflanzen beteiligt sind. Doch wie geht das im Fall von Permafrostböden zusammen? Pflanzen wachsen doch nicht auf gefrorenen Böden. An dieser Stelle müssen wir mal eine Wissenslücke schließen, die bei vielen Menschen existiert, denn auch in den nördlichen Tundren der Erde gibt es Jahreszeiten. Besonders die warmen Jahreszeiten sind in ihren Temperaturen und Längen nicht so deutlich ausgeprägt wie bei uns in den gemäßigten Breiten, aber es gibt selbst in kontinentalen Lagen in den Sommermonaten Zeiten, in denen die Lufttemperatur über dem Gefrierpunkt liegt. Das beeinflusst natürlich auch die Permafrostböden. Der obere Bereich dieser Böden taut in dieser Zeit auf und seine physikalischen Eigenschaften unterscheiden sich dann deutlich von dem nicht aufgetauten Bereich. Wir bezeichnen den Bereich, der von Auftauperioden beeinflusst wird, als aktive Zone oder im Englischen Active Layer. Der Active Layer ist oft von einem Wasserüberstau gekennzeichnet, weil durch die tieferen, gefrorenen Bereiche des Permafrostbodens ein Versickern von Wasser unmöglich gemacht wird. Ein Active Layer hat daher auch Fließeigenschaften. So kann man sich den Begriff aktiv in diesem Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen erklären. Okay, nun wissen wir, was Permafrostböden prinzipiell sind. Woher soll aber organischer Kohlenstoff kommen, der in diesen Böden gespeichert wird? Die Ökosysteme der nördlichen Tundren sind auf die kurzen Warmphasen des Jahres angepasst und es hat sich mit der Tundrenvegetation für einige Pflanzenarten eine Nische gefunden, in der diese existieren können. Zur Tundrenvegetation gehört eine ganze Palette an Grasen, Moosen und Flechten, die weitaus weniger Biomasse produzieren als zum Beispiel ein Laubwald der gemäßigten Breiten. Aber sie produzieren sie. Eine geläufige ökologische Kenngröße für die Produktion von Biomasse ist die sogenannte Nettoprimärproduktion, abgekürzt NPP. Das ist die Biomasse, die von allen Lebewesen eines Ökosystems real produziert wird. Die Nettoprimärproduktion eines Tundra-Ökosystems beträgt nur etwa 20% von der eines Mischwaldes der gemäßigten Breiten. Wie kann unter diesen Umständen organischer Kohlenstoff überdauern? Ob ein Ökosystem organischen Kohlenstoff speichert, das hängt von 2 Faktoren ab. Es ist natürlich von Belang, wie viel davon in das System einfließt bzw. in diesem System selbst gebildet wird. Der 2. Faktor ist aber genauso entscheidend. nämlich die Frage, wie schnell dieser organische Kohlenstoff im System dann umgesetzt, also abgebaut wird. Und das ist hier ganz wichtig. Niedrige Temperaturen hemmen die Aktivität von Mikroorganismen erheblich. Und die sind ja immerhin in letzter Instanz für die Umsetzung von organischem Material verantwortlich, wie ich euch auch in Folge 18 über das Edaphon erklärt habe. Aber es gibt bei Permafrostböden noch einen zweiten wichtigen Mechanismus, der den Abbau von Kohlenstoff hemmt, und der hängt mit den besonderen physikalischen Eigenschaften dieser Böden zusammen. Wenn der Active Layer im Sommer aufgetaut ist, wird Pflanzenwachstum, wie gesagt, ermöglicht. Am Ende des kurzen Sommers beginnen aber unter Frosteinwirkung die oberen Bereiche dieses Active Layers wieder zu gefrieren. Das gefrorene Bodenwasser dehnt sich dabei aus. Das ist ein Effekt, den man auch bei Glasflaschen beobachten kann, deren Inhalt gefriert und die daraufhin sogar platzen. Durch diese Volumenausdehnung wird ungefrorenes Bodenmaterial zwischen den gefrorenen Bereichen gequetscht und weicht dem entstehenden Druck aus. Dabei kommt es vor, dass das ungefrorene Bodenmaterial nach unten, also in tiefere Bodenregionen, ausweicht und so in den Boden eingearbeitet wird. Man bezeichnet diesen Prozess der Materialverlagerung im Permafrost als Kryoturbation, und die Kryoturbation ist der zweite Schlüssel zur Kohlenstoffspeicherung in Permafrostböden. Organisches Material wird so in den Permafrostboden eingearbeitet und ist dadurch vor mikrobiellem Abbau geschützt. Neben der Kryoturbation gibt es noch zwei weitere Mechanismen, die die Kohlenstoffspeicherung in Permafrostböden ermöglichen, nämlich die Hemmung seines Abbaus durch den Wasserüberstau und die Komplexierung von organischen Stoffen an den Oberflächen von Mineralkristallen. Über die Grundzüge dieser beiden Mechanismen habe ich euch schon in den Folgen 11 und 22 des Soilcast etwas erzählt. Die Kryoturbation führt zu einzigartigen Bodenprofilen in Permafrostböden. Anstatt der horizontal abgegrenzten Bodenhorizonte, die wir alle so lieben, finden wir hier sogenannte Verwirrungen, die dem Permafrostboden ein Stück weit das Aussehen eines Marmorkuchens verleihen. Im Neuland, dem sogenannten Internet, könnt ihr euch eindrucksvolle Bilder eines einzigartigen Gefüges anschauen, wie es nur in Permafrostböden vorkommt. Permafrostböden werden auch hinsichtlich der genauen Form der Kryoturbation differenziert. Das sind aber Feinheiten, die an dieser Stelle viel zu weit führen würden. Aufgrund des horizontal extrem heterogen gestalteten Bodenprofils macht es bei den meisten Permafrostböden bei ihrer Untersuchung übrigens keinen Sinn, diese mit einem schmalen Bohrstock durchzuführen. Das Anlegen eines breiten Bodenprofils ist hier immer das Mittel der Wahl. Man muss sich dann nach der Grabung aber sehr beeilen, da die Active Layer, wie gesagt, Fließeigenschaften haben und das Profil innerhalb weniger Stunden wieder verschließen. Permafrostböden sind auch wichtige Archive der Naturgeschichte. Es treten immer wieder hervorragende Funde von Mammuts und anderen längst ausgestorbenen Tieren aus dem tauenden Permafrost ans Tageslicht, mitunter in einem exzellenten Zustand. Ich hoffe, dass sich der Zustand eures Wissens über Permafrostböden nun ein bisschen verbessert hat und dass ihr etwas zur Entstehung, Funktionsweise und zur Bedeutung von Permafrostböden in euren Wissensschatz einarbeiten konntet. Ich beende nun diese Folge eiskalt und bis zur nächsten Folge des Soilcast wünsche ich euch wie immer eine schöne Zeit. Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.